Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die GroKo hat heute etwas auf den Weg gebracht, was viele, viele Menschen sehr freuen dürfte, nämlich das inklusive Wahlrecht. Bisher waren Menschen mit Behinderungen, die betreut werden müssen, weil sie sonst ihren Alltag nicht regeln können, vom Wählen ausgeschlossen.
Die SPD hat sich durchgesetzt mit dem Ergebnis wirklich alle. Also die mehr als 80.000 Menschen könnten wählen.
So viele Menschen betrifft das nämlich, rund 80.000. Wie dieses inklusive Wahlrecht aussehen soll und für welche Wahlen, also Bundestags-, Landtagswahlen, Europawahlen, das jetzt gilt und ab wann, diese Infos bekommt ihr im frischen Podcast vom Update. Heute ist Mittwoch, der 13. März. Ja, und dann sprechen wir noch über einen absoluten Beziehungskiller, einen, den wir jeden Tag bei uns haben, alle. Und das ist das Handy. Ja, Beziehungskiller-Handy. Okay, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Aber je öfter wir am Handy sind, desto unglücklicher sind unsere Beziehungen. Aha, wer hat das rausgefunden? Ein paar Psychologen und Psychologinnen aus den USA. Mal so ganz generell gefragt, wie läuft's denn bei euch?
Also ich merke, dass wenn ich mit meinem Partner zusammen auf dem Sofa liege und es bimmelt, dann hängt man da, guckt man jetzt, guckt man nicht.
Ja, Gewissensfrage, ne? Also wenn ein Handy die Beziehung unglücklicher macht, wie kann es denn besser laufen? Also wir wollen ja positiv denken, ne? Wir haben ein paar Ideen gesammelt und unseren Reporter losgeschickt. Ergebnisse in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer 18 ist, darf in Deutschland wählen. Steht so drin im Grundgesetz, Artikel 38. Ausnahme: Menschen mit Behinderung, die ihre Angelegenheiten nicht alleine regeln können und betreut werden müssen. Das sind in Deutschland etwas mehr als 80.000 Menschen, die das betrifft. Die Große Koalition hat sich jetzt auf ein inklusives Wahlrecht geeinigt. Das heißt, sie will es möglich machen, dass auch Menschen mit Behinderung wählen dürfen. Mehr Hintergründe dazu bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin aus Berlin, Gudula Geuter. Gudula, mehr als 80.000 Menschen sind aktuell ausgeschlossen. Wie viele könnten denn nach dem neuen Gesetzentwurf wählen?
Ganz theoretisch, also es ist noch kein Gesetzentwurf, aber nach der vorgesehenen Regelung 80.000. Das wäre eigentlich nicht unbedingt nötig. Es steht im Koalitionsvertrag zwar, unser Ziel ist ein inklusives Wahlrecht für alle, aber der eigentliche Anlass, warum es jetzt eben wirklich losgeht, warum man sich jetzt einigen konnte, war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und die hätte Einzelfallprüfungen noch möglich gemacht. Aber jetzt sollte eben wirklich eine Entscheidung her. Und die SPD hat sich durchgesetzt mit dem Ergebnis wirklich alle. Also die mehr als 80.000 Menschen könnten wählen.
Was ist denn der konkrete Plan? Also wie wird das umgesetzt?
Also es klingt ganz einfach. Man sagt einfach, alle können wählen. Aber tatsächlich steckt sehr viel mehr dahinter. Ein Punkt ist, dass es eine Wahlrechtsassistenz geben soll. Das heißt also, dass es Hilfeleistungen geben soll. Auch das ist eben schon mal nicht selbstverständlich, denn eigentlich wählt gefälligst jeder selbst. Und man hat so sehr Angst vor falscher Beeinflussung, dass es zumindest eben problematisch ist, wenn Leute mit in die Wahlkabine gehen und Ähnliches. Deshalb muss das geregelt werden und soll natürlich auch geregelt werden, um dabei eben zu gucken, dass Missbrauch ausgeschlossen wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass nochmal klarer deutlich gemacht werden soll, dass das auch strafrechtliche Konsequenzen hat, wenn jemand, der dann mit in die Wahlkabine geht, was anderes ankreuzt, als derjenige gesagt hat, dessen Wahlrechte ausgeübt wird.
Also eine Wahlrechtsassistenz, nur um das nochmal klar zu bekommen, das wäre dann zum Beispiel für Menschen, die so stark behindert sind, dass sie zum Beispiel auch das Kreuz nicht selbst machen können?
Es geht wohl in diesen Fragen ohnehin nicht um eine körperliche Beeinträchtigung, die das Kreuz verhindert, sondern es ging bisher um zwei Fallgestaltungen, über die auch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das eine ist, dass Leute, die eine Straftat begehen, im Zustand der Schuldunfähigkeit und dann untergebracht werden. Also nicht im Gefängnis sitzen, sondern untergebracht werden, dass die ausgeschlossen waren. Da haben die Verfassungsrichter gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Wenn die jetzt zum Beispiel in eine Entzugsklinik kommen, dann dürfen sie auf einmal wieder wählen. Wenn sie wieder zurückkommen in die Unterbringung, dann dürfen sie wieder nicht mehr wählen. Also das ging gar nicht. Aber der größere Teil der Betroffenen sind die Leute, die unter voller Betreuung stehen. Das heißt, das sind Leute, von denen eben angenommen wird, dass sie ihre Angelegenheiten nicht selbstständig regeln können. Und das ist aber natürlich ein riesiges Feld. Und außerdem gibt es auch Leute, die nicht unter Betreuung stehen, weil sie einfach Familienangehörige haben, die sich um sie kümmern, die ihr Leben für sie mitordnen. Und da einfach pauschal zu unterscheiden, haben die Verfassungsrichter gesagt, geht nicht. Und da wären also möglicherweise einzelfallbezogene Lösungen möglich gewesen, aber stattdessen jetzt eben pauschal, aber mit Hilfen, mit dieser Wahlrechtsassistenz.
Betrifft das denn dann alle Wahlen? Also bezieht sich das dann konkret wirklich auf Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen? Die sind ja jetzt bald, 26. Mai.
Es bezieht sich erstmal nicht auf diese Europawahlen. Das ist, hat aber nur zeitliche Gründe, weil man glaubt, das so schnell nicht hinzukriegen. Zumal, dass ja jetzt schon die Vorbereitungen anlaufen. Und bis das Gesetz in Kraft tritt, wird es noch dauern. Das heißt, das war einfach zu schnell. An sich aber auch Europawahlen. Diese Verfassungsgerichtsentscheidung betraf Bundestagswahlen. Um die geht es also auch. Landtagswahlen, darum geht es zwar auch, aber nicht in diesem Gesetz. Denn jedes Land macht die Wahlordnung für seine Landtagswahlen selbst. 6 Bundesländer haben da schon inklusive Regelungen. Niedersachsen hat gerade signalisiert, dass es auch dazugehören wollte. Also in den Ländern gibt es da auch Bewegung.
Und da könnte es eben auch noch Länder geben, die sagen, nö, machen wir erstmal nicht. Oder hältst du das für ausgeschlossen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es Länder gibt, die so pauschale und krude Ausschlüsse, muss man ja wirklich, also gerade eben was die Straftäter betrifft, Regelungen haben, wie das im Bund der Fall war. Die müssten jetzt ihre Wahlordnung ändern. Ansonsten kann es durchaus sein, dass es einzelne Bundesländer gibt, die sagen, sie wollen da eine vormundschaftsgerichtliche Einzelfallentscheidung haben, ob jemand diese Entscheidung treffen kann oder nicht.
Gudula, danke fürs Erklären zum Thema inklusives Wahlrecht, was die GroKo gerne einführen möchte. Aktuelle Infos und Hintergründe dazu von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Container gibt's noch. An denen war noch niemand dran. Seit 50 Jahren hat die kein Mensch aufgemacht. Noch nicht mal so reingespingst. Da muss man seine Neugier schon krass unter Kontrolle haben. Könntest du das, Michael?
Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich würden mich zum Glück andere davon abhalten, die aufzumachen.
Man müsste dich festbinden wahrscheinlich irgendwo. Okay, 50 Jahre nach der ersten Mondlandung will die NASA die letzten 3 Container mit Mondgestein öffnen. Und was sich die Wissenschaft davon erhofft, kläre ich mit Michael Büker, Astrophysiker. Und er hat auch ein Buch über den Mond geschrieben, was den Mond am Himmel hält. Michael, gucken wir erstmal auf das, was schon vom Mond bei uns gelandet ist. Generell ist Mondgestein ja schon untersucht worden. Nur das, was eben in diesen 3 Containern drin ist, noch nicht. Was erhoffen sich die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen da?
Ja, man kann jetzt diese Proben, die damals genommen wurden, tatsächlich, wenn man sie neu untersucht, noch besser einordnen. Inzwischen versteht man die Geologie des Mondes viel, viel besser. Man ist mit Satelliten drumherum geflogen, die sogar aus der Umlaufbahn feststellen konnten, was für Gesteine an welchen Stellen des Mondes so unterwegs sind und kann das deswegen besser aufdröseln. Außerdem weiß man heute, dass das Vorkommen flüchtiger Stoffe wie zum Beispiel Wasser, das in geringen Mengen im Mondgestein gebunden ist, sehr wichtig ist, wenn Menschen sich nochmal auf den Mond begeben wollen und dort dann zum Beispiel hoffen können, Wasser aus dem Gestein zu ziehen. Darauf will man diese Proben auch gezielt neu untersuchen. Und nicht zuletzt kann man auch gucken, wie sich die Proben verändert haben, ob sie sich verändert haben und wie möglicherweise die Aufbewahrung auf der Erde die auch beschädigt.
Man weiß jetzt viel mehr über den Mond, hast du gesagt, aber eine Begründung, dass man eben noch warten will, war ja auch, dass es darum geht, dass man irgendwann eben bessere Messgeräte hat. Was hat sich denn in dem Bereich getan?
Ja, das ist eine Wette sozusagen, die voll und ganz aufgegangen ist, denn tatsächlich gibt es einige Messtechniken, die, als die Mondlandungen stattgefunden haben, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, noch gerade in den Kinderschuhen steckten und die man jetzt als ausgereifte Technik, die sehr viel rausfinden kann, darauf anwenden kann. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Infrarotspektrometrie, da schaut man, wie Wärmestrahlung von gewissen Materialien abgegeben wird oder aufgefangen wird. Da kann man zum Beispiel verschiedene Gesteine, Mineralien unterscheiden. Und es gibt die Röntgenuntersuchung mit Hilfe von Synchrotronstrahlung. Dafür braucht man große Teilchenbeschleuniger, die heute sehr viel besser ausgereift sind, sehr viel besser verfügbar sind als damals. Und auch mit denen kann man diesen Proben sozusagen richtig schön auf die Pelle rücken jetzt.
Wie ist dieses Gestein denn überhaupt gelagert worden? Ich habe gelesen, das war vakuumverpackt oder ist vakuumverpackt?
Ja, nur zum kleinen Teil. tatsächlich. Ah, okay. Das, was die Astronauten vom Mond mitgebracht haben, waren nicht ganz 400 Kilogramm. Und das meiste davon ist bei Raumtemperatur unter Stickstoffatmosphäre aufbewahrt worden. Stickstoff ist schon mal deswegen gut, weil dann kein Sauerstoff drankommt, dass das Ganze oxidieren, also sozusagen rosten könnte. Aber einen kleinen Teil der Proben, und dazu gehören auch die, die man jetzt untersuchen will, hat man unter Heliumatmosphäre gepackt. Das ist teurer und aufwendiger, aber auch ein besserer Schutz. Man hat sie zum Teil eingefroren, also 50 Jahre lang bei sehr, sehr tiefen Temperaturen gelagert. Und manche wurden sogar noch auf dem Mond Vakuum verpackt. Das betrifft insbesondere ungefähr 800 Gramm, die jetzt neu untersucht werden sollen. Die wurden also auf dem Mond verschlossen. Und nun hofft man, dass das auch bis heute gehalten hat.
Naja gut, aber wenn dieses Gestein eben reagiert, so wie das eben viele andere Materialien auch machen, kann man das denn irgendwie verhindern? Also sobald man es rausnimmt?
Ja, da überlegen sich die Forscher und tatsächlich auch die, die für diese Archive zuständig sind, ganz gründlich und auch gemeinsam und nehmen sich auch Zeit dafür, das zu überlegen. Was auch besonders spannend ist, man kann sich ja überlegen, diejenigen, die damals die Container designt haben, also die gesagt haben, was ist das jetzt für eine Kiste oder für eine Schüssel oder Schale oder Probendingshalter, wo wir das Mondgestein reintun, wie sollte das aussehen? Die Leute, die sich das überlegt und das konstruiert haben, die sind mit Sicherheit nicht mehr im Beruf und möglicherweise nicht mal mehr am Leben. Das heißt, die Forscher gehen jetzt hin und schauen sich Baupläne an von diesen Behältern und überlegen dann gemeinsam, wie sie die am besten öffnen. Das kann man zum Beispiel unter einer Schutzatmosphäre tun, in so einer Art Sicherheitslabor, wo man den Luftdruck kontrollieren kann, wo man die Temperatur kontrollieren kann. Und dann werden die ganz vorsichtig aufgemacht und dabei hoffentlich nicht noch weiter verändert, ehe man sie dann gut untersuchen kann.
Michael, und du bist nicht dabei. Wie gemein ist das?
Oder? Schade. Ja. Nächstes Mal genau. Schmuggel ich mich da rein.
Nächstes Mal. Danke, Michael. Also 50 Jahre nach der ersten Mondlandung will die NASA jetzt die letzten 3 Container mit Mondgestein öffnen für die Forschung. Bisher war da noch niemand dran. Hintergründe dazu vom Astrophysiker Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie viele Ex hatte Donald Trump mittlerweile eigentlich schon? Man verliert ja gerne mal den Überblick, ne? Michael Cohen, Ex-Anwalt. Michael Flynn, Ex-Sicherheitsberater. Roger Stone, Ex-Berater, und heute geht und ging es um Paul Manafort. Der ist Ex-Wahlkampfchef von Donald Trump. Er ist schon verurteilt worden in einem ersten Prozess, weil er Steuern hinterzogen hat. Dafür hat er 4 Jahre Haft bekommen. Heute im zweiten Prozess gab es dann nochmal zusätzlich 3,5 Jahre Haft. Und darüber spreche ich jetzt mit Thilo Kössler. Das ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, erklär uns bitte nochmal, was waren eigentlich die konkreten Vorwürfe gegenüber Manafort?
Ich glaube, dass das die zentrale Frage des heutigen Tages ist, Sonja, weil sich daran ein riesiger Streit entzündet, der sich gerade abzeichnet. Es ging in dem Prozess um den Vorwurf der Zeugenbeeinflussung. Paul Manafort soll, als er bereits angeklagt gewesen war, versucht haben, Zeugen zu beeinflussen. Das ist strafbar. Und es ging um Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, eine unerlaubte Lobbyistentätigkeit für eine ausländische Regierung. Diese Straftat ist im Zuge der Ermittlungen von Sonderermittler Mueller aufgedeckt worden. Er hat für eine prorussische Partei aus der Ukraine Lobbyarbeit betrieben. Damit ist gesagt, worum es nicht ging. Nämlich, es ging nicht um den Kern der Mueller-Untersuchung, nämlich der Frage, gab es Collusion, gab es geheime Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und russischen Kontaktleuten. Das hat die Richterin klargestellt und sie hatte einen Grund, denn in der letzten Woche hat sich der Anwalt von Paul Manafort hingestellt und hat behauptet, der Prozess habe gezeigt, dass es keine Geheimabsprachen gab, obwohl das überhaupt nicht Thema war in diesem Prozess, ebenso wenig wie heute. Und das hat Richterin Amy Berman Jackson heute kritisiert, hat gesagt, es sei ein absolut falscher Rückschluss. Was macht der Anwalt vor etwa einer halben, dreiviertel Stunde? Er wiederholt diese Behauptung. Er wiederholt die Behauptung, dass der Prozess erbracht habe, es gab keinerlei Beweise für Geheimabsprachen zwischen Trump-Team und den Russen.
No evidence of any Russian collusion in this case. So that makes two courts. Two courts have ruled. No evidence of any collusion with any Russian.
That's not what she said.
Part number two.
Sonja, du hörst es.
Ja,
wie
da
die
sind
Reaktionen
einige nicht einverstanden. Ne? Lügner,
die
Lügner,
haben ihn
angehört.
Lügner, die haben ihn niedergebrüllt. Es ist in der Tat eine ganz, ganz dreiste Behauptung gewesen, die der Anwalt aufgestellt hat.
Aber worauf zielt er denn ab? Also, was will er denn eigentlich?
Es gibt eigentlich nur eine Erklärung, Sonja. Der Anwalt zielt ganz offensichtlich auf eine Begnadigung durch den Präsidenten ab. Anders ist dieses provozierende Verhalten überhaupt nicht zu erklären. Der Anwalt will sich bei Donald Trump beliebt machen und seinen Mandanten zur Begnadigung empfehlen. Und das passt ja in das bisherige Verhaltensmuster von Paul Manafort. Er hat zwar seine Schuld eingestanden, er hat Robert Mueller gesagt, ich kooperiere, aber auf der anderen Seite hat er dafür gesorgt, dass seine Anwälte immer die Anwälte von Donald Trump informieren, sodass die ganze Zeit einen Wissensvorsprung hatten. Die wussten, in welche Richtung die Fragen von Robert Mueller an Paul Manafort geht. Und das ist jetzt die Frage, wie Robert Mueller das wertet, ob das für ihn den Tatbestand der Behinderung der Justiz bereits erfüllt. Und übrigens hat die Justiz Manafort dieses Kalkül der Begnadigung gerade durchkreuzt. Die Staatsanwälte Manhattans haben Paul Manafort unmittelbar nach dem Urteil mit neuen Betrugsklagen überzogen. Und damit ist das Begnadigungskalkül hinfällig, denn der Präsident kann Paul Manafort im Falle einer Verurteilung in einem Gliedstaat nicht begnadigen. Das kann er nur im Falle eines Urteils eines Bundesgerichts. Das ist in der Tat, was sich hier abspielt, ein Justizkrimi, sagen wir.
Danke, Thilo, an dich für diese aktuellen Infos, für diese spannenden Informationen. Paul Manafort, der Ex-Wahlkampfchef von Donald Trump, ist heute zu weiteren 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Hintergründe dazu aus Washington von Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Party machen, feiern, in die Kneipe gehen, ohne danach zu stinken, wie ein leerer, kalter Aschenbecher. Ist mittlerweile normal, ne? Also, Rauchverbote in der Gastronomie, in öffentlichen Gebäuden gibt's ja bei uns in Deutschland schon länger. Einige Städte in den Niederlanden gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Die versuchen, Schritt für Schritt komplett rauchfrei zu werden. Also zum Beispiel auch auf großen öffentlichen Plätzen, auf der Straße oder in Parks. Die Stadt Groningen, die liegt so im Norden von Holland, das ist jetzt so eine Vorreiterstadt. Die will das tatsächlich voranbringen. Johannes Döbbelt aus unserem Team, wo gilt denn dieses Rauchverbot schon zum Beispiel?
Bei Organisationen oder Unternehmen, die freiwillig mitmachen. Also zum Beispiel haben einige Kneipen in der Stadt ihre Außenflächen freiwillig auch für rauchfrei erklärt. Oder der Fußballverein FC Groningen, der spielt in der ersten Liga, der hat für die Familientribüne ein Rauchverbot ausgesprochen. Und ein großes Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern in der Stadt will jetzt auch komplett rauchfrei werden. Also die Stadt, die will jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett ohne Rauchen auskommen, sondern eher so Schritt für Schritt über mehrere Jahre. Und der Suchtmediziner Robert van der Graaf, der ist einer der Initiatoren dieses Rauchfrei-Projekts und in einem YouTube-Video der Initiative erklärt er, warum er das macht.
Ich will nicht, dass meine Kinder gaan roken, dus ik doe alles wat ik kan.
Ich will nicht, dass meine Kinder anfangen zu rauchen. Ich tue alles dafür, dass sie diese Sucht nicht entwickeln. Konkret sorgen wir zum Beispiel dafür, dass Schulhöfe rauchfrei werden.
Dass das rauchfrei wird.
Ja, die Idee ist halt insgesamt, Kinder sollen in Groningen aufwachsen, ohne jetzt überall Zigaretten und rauchende Erwachsene zu sehen. Denn ohne solche rauchenden Vorbilder würden dann auch weniger Kinder später selber mit dem Rauchen anfangen.
Wo ist das Rauchen sonst noch verboten in Groningen? Ist das so wie bei uns, also öffentliche Gebäude und so?
Ja, also viele Schulen, Krankenhäuser und auch die beiden Unis der Stadt machen mit bei diesem Projekt. Die Rauchverbote gelten dann aber eben nicht nur in den Gebäuden, sondern zum Teil auch drumherum. Also da hängen dann an den Hauswänden so Schilder, wo zum Beispiel draufsteht, dieses Gelände ist rauchfrei.
Also auf dem kompletten Gelände dann nicht?
Ja, das ist okay. So in der Uniklinik in Groningen. Aha. Das ist richtig großflächig. Also das ist ein ziemlich großes Gelände, wie so ein großer Uni-Campus mit vielen Gebäuden, Plätzen und Wegen. Und da ist fast auf dem gesamten Gelände das Rauchen seit diesem Jahr aktuell verboten. Es gibt nur noch so ein paar Raucherkabinen, wo die Zigaretten dann noch erlaubt sind. Ich habe heute darüber mit Malte Borkrewe gesprochen. Der arbeitet und forscht als Doktorand der Neurowissenschaften an der Uniklinik Groningen. Und er findet dieses großflächige Verbot ziemlich gut.
Ich finde natürlich, gerade an Krankenhäusern macht es ziemlich viel Sinn, an den Haupteingängen und auch drumherum ein Rauchverbot einzuführen, weil natürlich auch Patienten ein bisschen spazieren gehen wollen oder wenn sie gerade zur Notaufnahme können. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man nicht direkt durch eine Rauchwolke durchlaufen muss.
Malte Borkrewe selber raucht jetzt höchstens mal am Wochenende, wenn er in Groningen unterwegs ist. Also ist eher so ein Partyraucher. Mhm. Dass aber jetzt langfristig wirklich die ganze Stadt rauchfrei wird, das kann er sich nicht vorstellen.
Also ich denke schon, dass dann irgendwo in der Stadt dann auch Raucherzonen eingerichtet werden. Vor allem vielleicht da, wo auch Kneipen sind oder wo man abends vielleicht um die Häuser zieht. Aber vielleicht wäre es dann auch mal eine Chance, so eine lästige Angewohnheit einfach loszuwerden.
Also generell denke ich so, ja, es ist ja eigentlich eine coole Idee und klar, man kann das auch versuchen. Andererseits denke ich, das greift ja schon stark in die persönliche Freiheit ein. Ne? Also wenn ich ja nicht mal irgendwie auf der Straße oder dann eben vor der Tür da rauchen darf.
Ja, es ist auch noch unklar, ob das wirklich nach niederländischem Recht machbar ist. Also die Gemeinde Groningen, die will jetzt trotzdem bald solche Rauchverbotszonen auch auf öffentlichen Straßen und Bürgersteigen einführen. Und zwar jeweils rund um die Organisationen, die jetzt schon mitmachen bei der rauchfreien Aktion. Also in Zukunft soll es dann auch Rauchverbote geben, eben auf den Straßen und Bürgersteigen rund um Schulen oder rund um Unis, rund um Krankenhäuser, rund um Kitas. In Rotterdam, da gab es mal ähnliche Pläne. Da hatte die Stadtverwaltung sogar schon so konkrete Straßen ausgemacht, wo dann das Rauchverbot gelten sollte. Aber vor einigen Monaten hat die Stadt dann gesagt, nein, das können wir jetzt leider doch nicht machen. Uns fehlt da im Moment noch die rechtliche Grundlage dazu.
Was sagen eigentlich die Kneipenbesitzer in den Niederlanden zu diesen Plänen? Also, dass langfristig wirklich ganze Städte rauchfrei werden sollen, die sind wahrscheinlich nicht so mega begeistert.
Ja, also einige Kneipenbesitzer machen ja, wie gesagt, auch freiwillig mit und verbieten da ihren Gästen auch draußen so in den Außenbereichen das Rauchen. Aber insgesamt sind die davon natürlich nicht begeistert. Der niederländische Gastronomieverband sagt, in den Kneipen ist das Rauchen ja auch in Holland schon lange verboten. Jetzt verbietet das doch bitte nicht auch noch draußen vor den Kneipen, auf den Terrassen zum Beispiel, da sollte das Rauchen doch erlaubt bleiben.
Die niederländische Stadt Groningen will langfristig rauchfrei werden an bestimmten Orten der Stadt. Auch draußen ist das Rauchen schon jetzt verboten. Wie diese Pläne aussehen, das hat uns unser Reporter Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle 12 Minuten ist es soweit, sagt die Statistik zumindest. Alle 12 Minuten gucken wir auf unser Handy. Das ist eigentlich krass. Ich habe wirklich gedacht, das wäre sogar vielleicht noch weniger, so alle 5 Minuten oder so. Aber nee, es sind 12. Handys bekommen also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von uns. Manchmal sogar mehr als der Mensch, mit dem wir zusammen sind. Psychologinnen aus den USA haben herausgefunden, dass Handykontakt und ob man glücklich ist in der Beziehung, dass das zusammenhängt. So, und jetzt kommt's. Je mehr wir an dem Ding rumdaddeln, desto unglücklicher sind wir. Ja. Überrascht euch das? Ja? Nein? Vielleicht? Unser Reporter ist heute mal raus, um mit ein paar dieser unglücklichen Menschen zu sprechen und natürlich auch, um Tipps zu geben, wie es auch anders laufen kann. Und das ist das Ergebnis.
Wusstest du, dass das, was du da gerade in der Hand hast, gefährlich für deine Beziehung sein kann und deine Beziehung unglücklich machen kann?
Oh oh. Nein, wusste ich nicht.
Auf jeden Fall wusste ich das schon.
Also ich habe das tatsächlich mal gelesen, dass man anscheinend irgendwie vor allem abends im Bett mehr Zeit an seinem Smartphone als mit seinem Partner verbringt.
Sagen wir mal, es hat sich herumgesprochen, dass Smartphones und Social Media unser Sozialleben beeinflussen. Wie weit das geht, hat der amerikanische Psychologe Matthew LaPierre untersucht.
Yeah, well, I mean, there is something about stimulus response, right? So that you see that, like, I've been there, where I see my phone and it lights up and what's going on there.
Mal eben schauen, was los ist. Mal bewusst, mal nicht.
Also ich glaube, dass mir persönlich auch in dem Moment gar nicht auffällt, dass ich mich jetzt mehr meinem Handy widme als meinem Freund. Und dass, wenn dann irgendwas kommt, ich dann auch selbst realisiere, ups, ich pack's mal lieber weg.
Aufmerksamkeit ist nicht gut teilbar. Das, was das Handy bekommt, wird vom Partner abgezogen. LaPierre wollte wissen, welche Auswirkungen das auf die Qualität der Partnerschaft haben kann.
The problem is in smartphone dependency, which I don't want to call addiction, because it's not addiction. But it's definitely a psychological reliance or like just an attachment to a device that we find that you communicate less with your partner, it's less affectionate and that you're actually less happy with your romantic relationship.
Weniger Kommunikation und die ist weniger liebevoll. Und insgesamt das Gefühl in der Partnerschaft weniger glücklich. Handy und Partnerschaft, das kann also Probleme geben.
Das kann dann auch eine Unsicherheit bei dem anderen Partner erzeugen und bis hin zur Eifersucht.
Philipp Jörg-Herzberg ist Persönlichkeitspsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Auch wenn die Studie neu ist, die Vermutung, dass Handys unsere Partnerschaften verändern, ist es nicht.
Ist ein Thema, was gerade kommt.
Der Suchtfaktor Smartphone drängelt sich zuverlässig in die Situationen, in denen Aufmerksamkeit und Zweisamkeit eigentlich wichtig wären.
Das Ideal der Kommunikation ist ja wirklich die direkte Face-to-Face, wie Sie so schön gesagt haben, Kommunikation, die ist aber auch anstrengend. Die erfordert Aufmerksamkeit, die erfordert Zuhören. Man muss den Sprecherwechsel abwarten und so weiter und so fort. Das ist involviert ein und da freut man sich schnell über jede Ablenkung, die man vielleicht mit so einem Handy haben kann. Und wir wissen ja auch, dass viele Paare heute ihre Beziehung via Handy beenden, weil es einfach einfacher ist. Also es hat auch schon Reize, ja, die natürlich langfristig aber auch ihren Preis haben.
Was die Forscher statistisch belegen, spüren viele aber auch ganz einfach im Alltag.
Man macht das automatisch.
Ja, mein Freund arbeitet immer an seinem Smartphone und checkt seine Arbeitsmails zu allen ungünstigen Momenten und Uhrzeiten.
Also ich merke das, wenn ich mit meinem Partner zusammen auf dem Sofa liege und es bimmelt, dann hängt man da und denkt, guckt man jetzt, guckt man nicht.
Kurzfristiger Dopaminschuss versus langfristig stabile und glückliche Partnerschaft. Wie bekomme ich das gedreht?
Ich weiß ja schon immer, was sie möchte. Von daher als Mann muss man auch immer dann wissen, wenn man Ja sagt. Und dann ist die Sache auch gegessen, von daher.
Tja, sicherlich eine Möglichkeit. Aber Matthew LaPierre hat noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn man die Paarbeziehung ein Stück weit selbst ins Handy verlegt? Auch das klingt erstmal verlockend. Aber Philipp Jörg-Herzberg ist da skeptisch. Weil
eine Partnerschaft immer was Exklusives ist und dass es wahrscheinlich viele Partner nicht angenehm darauf reagieren, wenn sie dann von dieser Exklusivität in so einen Status reingesetzt werden. Ich bin jetzt genau so ein Social-Media-Partner oder Person wie mit deinen Freunden. Also das ist, ich würde das, glaube ich, eher als Zurückstufung interpretieren.
Der einfachste und zugleich schwierigste Weg ist digitale Diät.
Deswegen versuche ich jetzt bewusst, wenn ich zum Beispiel essen bin mit Freunden, mein Handy immer wegzulegen.
Also insgesamt einfach ein bisschen, so wie es gerade passiert, ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, dass es halt nicht mehr unbewusst einfach immer da ist, sondern man einfach mal bewusst sagt, so jetzt schalte ich ab, jetzt bin ich mal offline und mache was anderes.
Handys in Paarbeziehungen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist möglich, trotz Handy zusammen zu sein. Wie das passieren kann, wie es hinbekommt, Stefan Beuting hat ein paar Ergebnisse zusammengetragen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geld macht glücklich, unglücklich, Angst, einsam, schön. Sucht euch was aus. Geld macht auf jeden Fall eins, viele Sachen möglich. Zum Beispiel kann man damit Elite-Unis bestechen, damit die eigenen Kinder einen Studienplatz bekommen. Das wird 50 sehr reichen Menschen in den USA vorgeworfen. Sie stehen deshalb vor Gericht. Eine von ihnen ist Felicity Huffman, Schauspielerin. Kennt ihr vielleicht aus der Serie Desperate Housewives. Was da passiert sein soll, das kann uns Jan Bösche sagen, unser Korrespondent in Washington. Jan, was genau haben diese Eltern denn gemacht, um ihre Kinder eben an eine der Elite-Unis unterzubringen?
Ja, die haben richtig viel Geld in die Hand genommen, um bei den Einstellungstests ihren Kindern einen nötigen Schub zu geben. Dafür gab es einen Geschäftsmann, der hatte ein Geschäftsmodell aufgebaut. Da konnten die Eltern ihm Geld überweisen, via eine Stiftung, die er eingerichtet hatte. Und mit diesem Geld hat er dann zum Beispiel bei Einstellungstests Verantwortliche bestochen oder zum Beispiel auch Trainer bestochen, die dann diese Schüler in ihre Teams aufgenommen haben, obwohl sie gar nicht so richtig sportlich waren. Es gibt ja bei vielen Universitäten hier in den USA extra Sportprogramme, also gute Sportler kriegen einen Freifahrtschein an die Universität. Das hat dieser Geschäftsmann ausgenutzt. Die Ermittler haben über 50 oder rund 50 Leute angeklagt. Ausdrücklich sagen sie, dass sie die Universitäten selber nicht im Visier haben. Also es geht gegen diesen Geschäftsmann, es geht gegen die Eltern und es geht gegen einzelne Personen, zum Beispiel einzelne Sporttrainer.
Wie ist das denn überhaupt aufgeflogen? Also wie sind die da drauf gekommen, die Ermittler?
Ja, es gab Hinweise darauf, dass manche Leute bessere Testergebnisse hatten als das, was sie nachher zeigen konnten. Hm. Und natürlich, wie bei vielen Betrügen, sowas bleibt nicht unter der Decke. Je erfolgreicher so ein Modell ist, desto eher spricht es sich natürlich rum. Und auf diese Weise ist man diesem Geschäftsmann dann auf die Spur gekommen.
Um wie viel Geld geht es da denn eigentlich insgesamt? Also mit wie viel Millionen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, Dollar ist da bestochen worden? Kannst du mal eine Größenordnung nennen?
Also es sind riesige Millionensummen. Die Eltern haben mindestens 200.000 Dollar ausgegeben. Manche auch ein bisschen weniger, aber das war so ein bisschen die Einstiegsschwelle. Und hoch ging das dann in Einzelfällen bis zu 6,5 Millionen Dollar. Alles das nur dafür, um das Kind an die Universität zu bringen, dass dann nachher noch hohe Studiengebühren kommen, die man ja auch bezahlen muss. Das war natürlich für diese reichen Eltern kein Problem.
Aber Jan, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, warum das eigentlich so wahnsinnig wichtig ist in den USA, dass man eben einen Abschluss hat an einer, ja, an einer sehr renommierten Uni. Warum muss das unbedingt sein?
Uni-Ausbildung, ein Studium ist hier in den USA sehr wichtig, sehr viel wichtiger als in Deutschland. Solche Dinge wie eine Facharbeiterausbildung oder solche Dinge, die es in Deutschland gibt, das gibt es hier nicht so häufig. Also das Studium ist schon das Nonplusultra. Und da gibt es viele Rankings zum Beispiel und da gibt es natürlich große Image-Geschichten. Also wer in Harvard war, wer in Yale war, der hat am Ende bessere Chancen. Das ist zumindest die Erwartung der Eltern. Und darum heißt es immer, wenn du am Ende wirklich Karriere machen möchtest, musst du schon einen Abschluss dieser Universitäten mitbringen. Deswegen sind die Plätze heiß begehrt. Es gibt aufwendige Bewerbungsverfahren. Ja. Und hier haben eben halt manche Eltern versucht, mit Geld das Ganze zu beschleunigen.
Wie geht es denn jetzt weiter in diesem Fall, in diesem Verfahren?
Ja, jetzt einmal müssen die Eltern sich verantworten vor Gericht. Viele sind vorgeladen worden, manche sind auf Kaution wieder frei. Also die Justiz kennt da keine Erbarmen. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was passiert mit den Kindern, die auf diese Weise in die Universitäten gekommen sind? Weil die haben ja quasi anderen rechtmäßigen Studenten die Plätze weggenommen. Das ist eine große Frage, darauf gibt es noch keine Antwort. Denn dem Vernehmen nach wussten viele Kinder gar nicht, dass ihre Eltern so viel Geld in die Hand genommen haben, um ihnen einen Platz an den Universitäten zu verschaffen.
50 sehr reichen Menschen, sehr wohlhabenden Menschen in den USA wird vorgeworfen, dass sie Elite-Unis in den USA bestochen haben mit Geld, damit die eigenen Kinder dort studieren können. Die aktuellen Infos dazu von Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.